Im Besser Sprechen Studio ist heute bei mir Volker Teggethoff. Er ist Märchendichter, Erzähler, Autor, Visionär. Das alles steht auf seiner Homepage und er hat ganz viele Bücher geschrieben. Zum Beispiel Liebesmärchen, Kräutermärchen oder Die Bewunderung der Welt. Jetzt ist die Frage, warum habe ich mir einen Märchendichter und Erzähler zum Interview eingeladen? Weil Storytelling immer wichtiger wird, egal jetzt ob bei Vorträgen, PowerPoint-Präsentationen oder schon bei den kleinen Referaten in der Schule quasi. Erzähle deine Geschichte, deine Mission. Und Herr Teggethoff, ich begrüße Sie sehr herzlich, schönen
Hallo.
Guten Tag. Was können Sie denen denn mitgeben? Wie stelle ich es an, bei schwierigen Themen das Storytelling zu machen?
Ja, ich beschäftige mich seit nunmehr 44 Jahren mit diesem Thema. Damals hieß es nicht Storytelling, sondern da hieß es Märchen erzählen. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich vor vielleicht 30 Jahren, das war so in den 90er Jahren, zu Unternehmer gekommen bin und dort angeboten habe, wir könnten doch gemeinsam was machen, weil ich erzähle und ihr wollt so eine Geschichte erzählen. Da haben mich die also immer und regelmäßig ausgelacht. Da wollten die nichts davon wissen. Und aus Amerika ist dann diese Welle des Storytellings herübergeschwappt, auch zu uns, wo man eben erkannt hat, welche Bedeutung das Erzählen einer Geschichte in der Werbung, vor allem im Marketing, in der Werbung, welche Bedeutung das hat. In Amerika hat man sich schon sehr lange damit beschäftigt, hat es aber zunächst einmal nicht Storytelling genannt, und ist dann eben draufgekommen, dass jede Institution, egal ob das jetzt ein Unternehmen ist, ob das eine touristische Region ist, selbst die Kirche ist da drauf gekommen, dass eben das Erzählen eine ganz große Bedeutung aus dem Grund hat, weil wenn man eben eine Geschichte erzählt, sie im Gedächtnis, im Gehirn des Gegenübers besser verarbeitet wird, dass immer reine Informationen weitergibt. Und das war gerade in der Werbung, war das im eigentlichen Um und Auf. Man hat eine Information weitergegeben, das ist der Kasten, der kann das und das und das und wenn du ihn kaufst, dann wirst du glücklich sein. Und wenn wir uns heute eine Möbelwerbung anschauen, dann ist es eine Familie Lutz, also eine
zum
Familie,
Beispiel, ja.
Die jetzt interagiert und wo es bestimmte Personen gibt, mit denen man sich identifizieren kann. Also es wird ganz klassisch immer eine Geschichte erzählt.
Und diese Interaktion ist eben wichtig, ne? Auch vor Publikum, wenn man jetzt ein Manager ist und präsentieren muss. Ne?
Ja, ich habe dann vor ungefähr 10 bis 15 Jahren begonnen, mich auch mit Storytelling für Unternehmer zu beschäftigen. Ich habe eine Anfrage gehabt von einer touristischen Region, ob ich nicht ein Konzept entwerfen könnte für sie. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, dass ich eigentlich wieder das aktivieren sollte, was ich vor 20 Jahren eben nicht machen durfte. Und habe begonnen, mich damit intensiv auseinanderzusetzen und beschäftigen. Und das war zufällig, also ich glaube nicht an Zufälle, aber sagen wir mal, es war zufällig, genau zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe, Zuhören für mich neu zu erfinden eigentlich. Das klingt jetzt so komisch, neu zu erfinden, zuhören, weil das das Selbstverständlichste von der Welt ist, meinen wir. Mhm. Aber ich bin eben draufgekommen, dass eines der ganz großen Probleme unserer Gesellschaft, dass die stetig steigende Unfähigkeit ist, einander zuzuhören. Das ist eines der ganz großen Probleme unserer Zeit. Und ich habe meine Schule des Zuhörens entwickelt. Es ist ein Workshop-Programm, das ich seit nunmehr 17 Jahren jetzt mache. Und aus diesem Workshop-Programm heraus, aus dieser Arbeit mit Zuhören, hat sich dann entwickelt, dass ich das auch für die Arbeit mit Storytelling nutzen möchte. Weil ich eben draufgekommen bin, ich habe mich eben damit beschäftigt, wer macht das, eben Agenturen, habe mir da Unterlagen schicken lassen, habe Bücher gekauft über Storytelling und da geht es eigentlich immer ums Gleiche, nämlich wie erzähle ich eine Geschichte. Also das Zentrum ist die Geschichte, das Zentrum ist, wie erzähle ich über die Firma X, wie erzähle ich über die Region Y, eine bestmögliche Geschichte. Mhm. Aber nirgendwo ist gestanden, dass die Geschichte völlig umsonst, null und nichtig ist, wenn niemand da ist, der diese Geschichte zuhört. Also alle diese Unternehmer, alle die sich mit Storytelling, mit dem, was wir jetzt darunter verstehen, beschäftigen, stellen wiederum nur den Sprechenden ins Zentrum. Also wiederum nur denjenigen, der eine Geschichte zu erzählen hat. Mhm. Und in meinen ganzen Konzepten, in meiner gesamten Storytelling-Arbeit ist es genau umgekehrt. Ich stelle den Zuhörer ins Zentrum. Denn ich sage, was bringt die tollste Geschichte, wenn ihr niemanden findet, der ihr zuhört. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich diese Geschichte, die ich da erzähle, auf die richtige Art und Weise erzählen muss. Das ist ja sozusagen ihr Job, den Leuten zu sagen, wie erzählst du richtig deine Geschichte, damit die Leute auch wirklich zuhören, dass sie nicht, wenn ich da einen Spruch draußen schaue, also nicht vor einem gelangweilten Publikum sitzen. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass es eben ganz bestimmte Parameter gibt, was ich tun muss, und zwar nicht nur jetzt auf der Bühne, nicht nur in einem Management-Training, nicht nur vor meinen Mitarbeitern, denen ich etwas mitteilen will, sondern ganz allgemein in unserem gesamten Leben. Was kann Herr A tun, damit Frau B oder Kind C ihm zuhören? Was können Lehrer tun, damit ihnen ihre Kinder, ihre Schulkinder besser zuhören? Und da ist einmal als allererstes davon Abschied zu nehmen, dass ich, der Sprechende, im Zentrum, im Mittelpunkt stehe. Dahin werden wir sozusagen trainiert. Also wenn die Leute zu Ihnen jetzt kommen, in ein Seminar, dann lehren Sie Ihnen, wie können Sie besser sprechen, wie können Sie effizienter auf sich aufmerksam machen, wie können Sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja. Und das ist natürlich schon richtig, aber das Bewusstsein, das ich damit schaffe, ist, ich bin das Zentrum, ich bin der Mittelpunkt. Ich komme jetzt daher und sage, nein, du bist nicht der Mittelpunkt, du bist nicht das Zentrum. Du musst deine Wichtigkeit, deinen Egoismus abgeben mit dem Bewusstsein, das Gegenüber ist das Zentrum, das Gegenüber ist der Mittelpunkt. Und das ändert natürlich im Kopf nicht nur einiges, sondern im Grunde genommen alles.
Ja, da gibt es auch so einen schönen Satz. Wenn du redest, wiederholst du nur, was du weißt, aber wenn du zuhörst, kannst du etwas lernen. Kennen Sie den?
Ja, nein, ich kenne den Satz nicht. Ich kenne ganz viele, sehr, ja, sehr viele gescheite Sätze. Aber es gibt sich wahnsinnig viele Sätze. Ja, das stimmt natürlich alles. Nur in der Praxis schaust du nicht immer anders aus. Denn derjenige, der sich bemüßigt fühlt, weil er glaubt, nur so kann er erfolgreich sein, sich in den Mittelpunkt zu setzen, der ist damit so beschäftigt, dass er natürlich in dem Augenblick, wo er was sagt, wo er was tut, sich nicht damit auseinandersetzt, hey, was ist mit dem, der da mir gegenüber sitzt? Mhm. Ist überhaupt bei der Sache?
Genau.
Weil er eben so selber auf sich selber so konzentriert ist, dass er eben nicht, da sind jetzt viele Kriterien im Spiel, den Mut aufbringt, die Zeit aufbringt, auch die Kraft aufbringt, sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen. Abzulesen, ist er überhaupt noch da? Weil das Gegenüber sendet ja Zeichen aus. Das Gegenüber sendet mit seiner Körpersprache Zeichen aus, ob er noch bereit ist, überhaupt meiner Rede zuzuhören.
Ja, so ist es. Auch bei großen Publikum, in einem großen Plenum, sage ich das auch immer denen, die ich coache, schaut bitte den Leuten ins Gesicht, was sie tun. Sind sie schon beim Handy? Sind sie schon mit den Blicken woanders? Und, genau, und fangt sie auf und interagiert. Ja, weil, genau, das vergessen viele.
Also ich kann es nur aus meiner Praxis, eben aus meiner 44-jährigen Praxis als Erzähler, der vor Hunderttausenden von Menschen alle Altersgruppen, alle gesellschaftlichen Gruppen, alle sozialen Gruppen gestanden und gesessen ist. Wenn ich auf die Bühne komme, das sind ein paar Sekunden, aber das sind die ganz entscheidenden. Das sage ich also immer. Ich habe früher auch Workshops gemacht über Erzählen und Zuhören. Aber eigentlich, also über Erzählen, aber eigentlich ging es eben ums Zuhören, wo die Leute eben sehr verwundert waren, weil sie kamen zu mir und wollten eigentlich wissen, wie erzähle ich. Und ich habe dann versucht beizubringen, wie höre ich zu.
Ja. Ja,
weil das ist das Erste, was Sie tun müssen. Bevor ich was zu erzählen habe, muss ich zuerst zuhören können. Und also das gilt auch für Manager und für Unternehmen. Sie müssen Ihre eigene Geschichte, die Geschichte des Unternehmens, zuhören, denn nur dann können Sie was weitergeben. Mhm. Und das, was ich immer sage, was ich mache, wenn ich auf die Bühne komme, was sehr viele im Publikum etwas verstört, ich stelle mich vorne hin und schaue dir mal eine Minute an. Mhm. Ich sage überhaupt nichts. Ja? Sondern ich schaue dir mal an und lass die wirken. Und das funktioniert bis zu einer relativ großen Größe, sagen wir mal 300, 400, 500 Leute. Das ist natürlich keine Übung, das kann man nicht irgendwann einmal.
Dass das muss man selber aushalten.
Klar,
halten selbst aus, sind nervös,
also das heißt, ich muss innerhalb von einer sehr kurzen Zeit, versuche ich da diesen Körper, der vor mir ist, das ist also wie ein menschlicher Organismus, der besteht aus 500 Einzelpersonen, der fügt sich aber zusammen, wir nennen das auch Gruppendynamik, der fügt sich zusammen zu einem wie zu einem Ganzen und den versuche ich zu erfassen. Und innerhalb dieser kurzen Zeit kann ich dann eben auch eigentlich sofort herauspicken, wo sitzt jemand, der ein Problem hat. Und ich versuche dann...
So schnell haben Sie das dann, na gut, Sie machen das schon lang, so schnell haben Sie das dann im Griff?
Ja, das geht relativ schnell. Aufgrund der Körpersprache, weil durch diese ungewohnte Situation, ich stehe da und sage nichts. Locke ich sofort, ich sage jetzt einmal, 75% der Menschen locke ich sofort aus der Reserve. Hey, was ist da los jetzt? Ja. Und diejenigen, die jetzt ein Problem, aus welchen Gründen auch immer, ein Problem haben zuzuhören, die reagieren sofort mit ihrem Körper. Das heißt, sie schauen weg, sie schauen auf die Uhr, sie holen ihr Handy raus, sie drehen sich um, sie schauen zum Nachbarn, fragend, was ist jetzt los? Ja? Und das sind meine ersten Ansprechpartner. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich dann beginne zu reden, und auch da ist es so, dass... Das ist auch, ich meine, das ist kein Trick, das ist etwas ganz Normales, was man weiß. Wenn man eben aus seinem Alltag in eine neue Runde kommt, dann fängt man nicht gleich mit tiefsinnigsten Dingen an, sondern man versucht einmal zunächst abzuchecken, wie reagiert die Umgebung auf mich. Mhm. Ja? Das heißt, in den ersten 1, 2, 3 Minuten ist das, was ich zu sagen habe, noch relativ einfach verständlich, relativ oberflächlich, sage ich jetzt einmal, was ganz Allgemeines, um die Leute auch sich auf meine Stimme einzuhören lassen und zu sehen, wie reagieren die. Und erst nach, sage ich mal, nach ungefähr 5 Minuten beginne ich dann mit dem, was wirklich, nach meiner Meinung zumindest, was wirklich wichtig ist. Und dann habe ich schon ein sehr, sehr gutes Abbild, wie reagiert dieser Körper da vor mir und kann mich schon konzentrieren auf die paar, es sind immer nur ein paar, es sind nicht sehr viele, es sind immer nur ein paar. Mhm. Und kann mich dann sofort auf die konzentrieren und fokussieren und behalte die im wahrsten Sinne des Wortes im Auge. Das heißt, ich nehme denen einen intensiveren Augenkontakt auf. Ich habe intensiven Augenkontakt mit den Menschen sowieso. Das ist also ganz wichtig.
Ja, aber bis in die letzten Reihen sieht man ja oft gar nicht. Auch das Licht ist oft zu blockieren. Ne,
wenn der klar, natürlich, aber ich kann trotzdem den Eindruck vermitteln, als würde ich da hinten was sehen. Mhm. Ja. Sehr, sehr oft, wenn es ganz finster ist, wenn es ganz dunkel ist, lasse ich auch das Licht anmachen oder lasse das Licht so, also es zumindest vom Licht her mir die Möglichkeit gibt, bis in die letzten Reihen zu sehen. Klar, bei 500 wird es schwierig, also bei 100, 150, 200 ist es total locker und easy cheesy. Mhm. Und dann kann ich auf diese Menschen, die das brauchen, die das notwendig haben, auf die kann ich einwirken. Weil die wollen ja zuhören. Sie haben nur aus irgendwelchen Gründen haben sie ein Problem.
Das ist verlernt auch, ja? Wahrscheinlich.
Also was auch immer. Ja. Ja? Ja. Weil grundsätzlich wollen sie ja... Also sitzen sie ja da, weil sie ja eine Sehnsucht verspüren, das zu hören und zu spüren, was ein anderer zu sagen hat. Also es ist eine Grundsehnsucht, weil sonst wären sie nicht da. Klar gibt es immer wieder Situationen, wo man als Sprechender auf Menschen trifft, auf Zuhörer trifft, die eigentlich nicht da sein wollen, die halt verpflichtet wurden, die sozusagen vergewaltigt wurden, da drinnen zu sitzen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich meine öffentlichen Auftritte aus meinen Büchern mache, also wenn ich meine Märchen mache, dann besteht das Publikum, sage ich jetzt einmal, aus 80% Frauen und 20% Männer. Das ist so der typische Schnitt. Von den 20% Männern sind 15% freiwillig da und 5%
werden mitgeschleift.
Sind mitgeschliffen worden. Und das sind die größten Problemkinder, sage ich jetzt einmal. Ja. Und die kann ich sofort abchecken. Also das merke ich sofort, das sind diejenigen, die eigentlich nicht da sein wollen. Und die kann ich im wahrsten Sinne des Wortes anerzählen. Das heißt, ich schenke ihnen meine ganze Aufmerksamkeit. Denn das ist das, was sie eigentlich wollen. Sie wollen durch ihr Verhalten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mhm. Weil sie sind, das sind nicht Männer, typisch der Hahnenkämpfer, also der Held ist eigentlich er und nicht ich, und ich bin aber plötzlich, davon steht jemand, der ist also bezahlt worden dafür, der steht im Mittelpunkt, der steht im Wasser des Wortes im Scheinwerferlicht, aber eigentlich will er das sein. So spielt sich das im Kopf ab. Ja, weil aber er ist ja nicht freiwillig da.
Aber sind nicht trotzdem die meisten froh, dass da oben einer das macht und ich habe herunten meine Ruhe?
Naja, Ruhe haben darf er ja nicht und soll er nicht, weil er soll ja aktiv mitarbeiten. Also aktiv mitarbeiten heißt aktiv zuhören.
Natürlich.
Das ist eine ganz enorme Arbeit. Ja? Ja. Aber eben, wie gesagt, diese Paar und ich wage zu behaupten, jetzt aus meiner Erfahrung war ich jetzt den Schluss, dass es auch bei anderen so ist, bei anderen Vortragenden, es ist nur eine ganz kleine Gruppe immer, die ein Problem hat zuzuhören. Ja? Mhm. Und mit dieser Gruppe, das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, mit dieser Gruppe, die darf man nicht ignorieren. Wenn man diese Gruppe ignoriert,
gibt es andere Dynamik wahrscheinlich.
Richtig,
ne?
Genau. Ja. Dann ist jetzt sofort die andere Dynamik, dass die werden unruhig, die drehen sich dann bei bestimmten Sachen um. Wenn andere lachen, drehen sie sich um und schütteln den Kopf. Also das heißt, sie zeigen mit ihrer Körpersprache, sie sind anderer Meinung und wollen das natürlich auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Mhm. Also das Falsche wäre, diese Gruppe zu ignorieren, sondern das Richtige ist, diese Gruppe
noch mehr
zu bevorzugen,
ja.
Mich mit denen zu beschäftigen, ohne ich jetzt die anderen, meine Blicke schweifen immer rundherum, bleiben aber immer wieder bei denen hängen. Bei ganz dramatischen Fällen, es kommt nicht sehr oft vor, aber es gibt dramatische Fälle, schaue ich die ein, zwei Minuten an, während ich erzähle. Also das heißt, ich erzähle plötzlich nur mehr denen die Geschichte. Und da ist in den allermeisten Fällen der Effekt, dass die sich dann zum einen beginnen, sich sehr unwohl zu fühlen, mhm. weil plötzlich die Leute, die um sie herum sitzen, sich zu dem umdrehen, schauen wir sie jetzt los, warum erzählt der Tegetow plötzlich nur mit dem einen was, weil die hat er mit dem, was ist los? Zum anderen aber ist, und ich habe das immer wieder erfahren, weil solche Menschen manchmal auch nachher zu mir kommen und mir erklären, was da passiert ist. Und da haben sie fast unisono immer gleich gesagt, auf der einen Seite eben dieses unangenehme Gefühl, warum erzählt mir plötzlich der nur mit der Geschichte, auf der anderen Seite eben auch das sehr Positive, dass, wie hat der mich entdecken können? Ich bin da gesessen, habe wirklich keine Lust gehabt zuzuhören, aber wie hat er mich entdeckt? Wie ist das möglich, bitte? Aus diesen 150, 200, 300 Leuten mich rauszupicken, der ein wirkliches Problem gehabt hat. Ja? Und damit schenke ich ihm aber Aufmerksamkeit und damit schenke ich ihm Achtung und Respekt. Und das ist vielleicht genau das, was er eigentlich gesucht hat. Weil er ist mitgeschliffen worden, er wollte gar nicht sitzen, er ist von seinem Chef dorthin gebracht worden, jetzt zeige ich zuerst mal das an, warum will der Chef das gerade ich das?
Also, es gibt ja hunderte Sachen. Gründe, ja. Ne? Weiß man ja nicht.
Aber in dem Augenblick, wo ich ihm, und das ist das, was ich eben vorhin gesagt habe, nicht mich als Erzählenden im Mittelpunkt zu stellen, weil dann würde ich sagen, also zu stellen, weil dann würde ich ja sagen, es ist mir egal, ich habe meine Rede, die mache ich jetzt, egal was da unten passiert. Ich gehe nach einer Stunde wieder runter und stecke mir Geld ein und fahre nach Haus. Punkt. Nein, ich nehme mich völlig zurück als Erzähler und versuche mich völlig auf den Zuhörenden, auf die Zuhörenden zu konzentrieren und schenke den Menschen dadurch sichtbar durch meine Körpersprache im Respekt und Achtung.
Bleiben wir gleich beim Erzählen. Erzählt es sich anders, für erwachsene Märchen jetzt zu präsentieren als für Kinder? Haben Sie das schon mal verglichen für sich?
Naja, natürlich. Das ist ja mein tägliches Brot. Es ist nicht so völlig anders, weil wenn man für Erwachsene erzählt, erzählt man vor einer angepassten...
Abtrainiert einfach, wahrscheinlich schon ein bisschen was.
Ja, die sind einfach von der Reaktion her völlig anders als Kinder, weil die sind angepasst, die sind trainiert, dass sie jetzt still zu sitzen haben. Sie müssen ruhig sein, während Kinder, wenn ihnen was nicht passt, wenn sie keine Lust mehr haben zuzuhören, dann reagieren die sofort und ganz klar und eindeutig. Das heißt, ich muss viel mehr Energie eigentlich aufbringen oder eine andere Energie aufbringen, als ich es aufzubringen habe, wenn ich vor Erwachsenen erzähle. Weil da, wie gesagt, geht es primär darum, wie packe ich da jeden Einzelnen, der aus unterschiedlichsten Gründen jetzt da unten vor mir sitzt. Während bei Kindern ist es so, dass ich da durch die Sprache, also allein durch die Sprache, durch einfache, klare, klar verständliche Sätze, die bei der Konzentration halten muss. Mhm. Da geht es primär darum, wie schafft man es. Also gerade heute, das hat sich dramatisch verändert in den letzten, also man hat sich dramatisch verändert in den letzten 40 Jahren, aber noch mehr in den letzten 10, 15 Jahren, sage ich jetzt einmal, dass die Konzentrationsfähigkeit bei Kindern hat so dramatisch abgenommen. Liegt im Moment bei ungefähr bei 10 Minuten, wo die Konzentration richtig runterfällt und wo man wieder Dinge tun muss, um sie wieder hochzubringen. Und das erfordert eine unglaubliche Arbeit für den Erzähler. Während bei den Erwachsenen ist die Konzentration natürlich viel, viel länger, noch mehr, weil es trainiert ist, ja, weil sie sich auch nicht trauen, weil die auch...
Weil sich der zusammenreißen kann mehr, ne?
Klar, weil die auch viel mehr noch, ja okay, ich kann jetzt so tun, als ob, aber in Wirklichkeit bin ich schon längst weggedriftet und bin komplett woanders. Mhm. Ja. Also sieht schon bei meinem Achterl weiniger und beim Heurigen. Bei Kindern geht es nicht, sondern die zeigen das ganz, ganz unverblümt, ganz offen, was ich auch wunderbar finde. Also ja, das ist.
Stimmt,
also
aber jetzt, es wird in der Gesellschaft oft nicht so gesehen, ne?
Ja.
Leider.
Naja, klar, weil es nicht auch schwierig ist, das, jetzt einmal, das hat ja prima was mit dem Unterricht zu tun. Also ich möchte heute nicht Lehrer sein. Ich bewundere die Lehrer über alle Maßen, was sich da abspielt, weil alle die Eltern, die sich maßlos darüber aufregen, wie Schule heute abläuft, denen empfehle ich, kommt es nur für einen Vormittag, nur für einen einzigen Vormittag, kommt es in die Schule und erlebt live mit, was sich dort abspielt. Weil die können sich nicht vorstellen. Mhm. Weil die haben natürlich immer in Erinnerung noch ihre eigene Schulzeit, die mindestens 20 oder 30 Jahre zurückliegt. Das kann man aber nicht einmal im Entferntesten vergleichen.
Stimmt, ja.
Von der Disziplin, eben von der Konzentrationsfähigkeit und. Und es ist für einen Lehrer nicht wahnsinnig schwierig, jetzt das 5 Stunden, 6 Stunden, jeden Vormittag, jeden Tag in der Woche durchzuhalten, was ich natürlich, ich komme für eine Stunde hin. Da ist ich leicht und ich habe natürlich mein Werkzeug.
Das ist wahrer Luxus eigentlich.
Ja?
Ne?
Aber das jeden Tag zu machen und jeden Tag, jede Stunde, das ist, ich sage es einmal, fast unmöglich.
Und was haben Sie dann für einen Tipp für einen Lehrer zum Beispiel, der jetzt Biologie unterrichtet oder Mathematik?
Ja, das sage und mache ich ja auch immer wieder, wenn ich also mit Lehrern Workshops mache. Das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Die Kinder im Auge behalten, nichts ignorieren, nur dann sprechen, wenn wirklich alle zuhören und immer wieder darauf hinweisen, hallo, ich rede für euch und nicht für mich. Ja? Und immer wieder darauf achten, ob dieses Zuhören noch wirklich funktioniert. Ja, was natürlich halt noch einmal, es ist extremst schwierig, aber das ist genau die Möglichkeit für alle Beteiligten, sowohl Lehrer, Lehrerinnen, als auch Schüler, Schülerinnen, eine akzeptable Situation zu schaffen, weil es ist auch für die Schüler und Schülerinnen nicht nett, da vorne jemanden stehen zu haben, von dem sie ganz gern wissen, der redet jetzt einfach nur seine Rede runter und schaut, dass er die 50 Minuten überbrückt und geht gar nicht auf mich oder geht gar nicht auf uns ein. Noch einmal, nicht, dass es Lehrer meinen, ich verurteile sie, im Gegenteil, ich verstehe sie mehr denn je.
Natürlich,
Und ich schätze ihre Arbeit also ungemein und ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, jeden Tag und jede Woche und jedes Jahr das zu machen.
Ja, und immer derselbe Lehrplan auch, ne? Derselbe Lehrstoff.
Aber was natürlich schon zum Beispiel sehr hilfreich ist, je mehr, und da komme ich dazu zu Storytelling, je mehr ich versuche, im Geschichten einzubauen, also Persönliches, erzählen heißt ja nichts anderes, als Persönliches in seine Rede einfließen zu lassen. Dem Augenblick, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes etwas von mir gebe, aus meinem Inneren, von meiner Person, von meinem Persönlichen, von meinen Emotionen, etwas in meine Rede einfließen lasse, in dem Augenblick erzähle ich. Und wir wissen heute aus inzwischen unzähligen Studien, dass im Gehirn die Erzählung ganz anders aufgenommen wird als die Informationsübermittlung. Das heißt, wenn ich erzähle, dann wird meine Rede mit Bildern verbunden. Das heißt, ich reichere meine Sprache mit einem Bild sozusagen an. Ja? Also das heißt, wenn ich im also Biologieunterricht etwas vom Löwen erzähle und ich erzähle nur was vom Löwen, der ist das und das und das in Information, dann wird es schlechter verarbeitet im Gehirn, als wenn ich eine Geschichte erzähle, ich habe einen Löwen und ich war einmal in Afrika und ich war einmal im Zoo und habe dort einen Löwen gesehen.
Ja.
Und wisst ihr, was da passiert ist?
Genau.
So, in dem Augenblick erzähle ich.
Aber
und sofort
wie mache
kommt
ich
eine
das
Geschichte.
Bei Mathematik zum Beispiel?
Oder? Das geht bei Mathematik ganz genauso.
Bei Rechnungswesen zum Beispiel.
Wir kennen alle und wir wissen alle das klarste und einfachste Beispiel dafür. Wie beginnen wir unseren Kindern Mathematik beizubringen? Ein Apfel und ein Apfel sind zwei Äpfel. Mhm. Und ein Apfel und eine Birne, die können zusammen. So, das ist also die Basis. Und das geht mit jedem Bereich der Mathematik. Das Einstein hat es uns ja also vorgelebt. Wenn wir Dinge mit Fantasie anreichern, wenn wir eben versuchen, nicht nur einen trockenen Stoff, der nicht mit Bildern verknüpfbar ist, zu vermitteln, ist es einfach schwer und bleibt nicht hängen. Und das wird jeder aus seiner Erfahrung, aus seiner eigenen Schulerfahrung sich erinnern können, dass die Lehrer als die Guten heute noch, nach so vielen Jahren, als die Guten bezeichnet werden, die es eben geschafft haben, den Unterricht interessant, und so, also so nennen wir es, interessant, lustig, unterhaltsam.
Ja, dass was hängen bleibt, ja, halt, ne?
Weil da etwas Persönliches eingebracht wurde. Und wenn jetzt der Mathematiklehrer über eine sehr komplexe, keine Ahnung, über die Wurzeln oder Geometrie oder sonst irgendwas erzählt, dann würde es schon reichen, wenn er sagt, wie er den Zugang gefunden hat.
Ja.
In seiner Jugend, in seiner Kindheit. Mhm. Denn sofort würde die Aufmerksamkeit gesteigert werden durch dieses Moment der Emotion.
Mhm.
Sonst steht da vorne, es könnte auch jemand stehen, der halt nur Atombandel einschaltet.
Ja, genau.
Ja. Und jetzt redet er runter. Oder halt klassisch wieder, also PowerPoint-Präsentation, wo halt nur dort steht, was halt Sache ist. Aber man kann in jedem Fach und bei jeder Sache kann man sich selber einbringen. Und noch einmal, das ist nichts anderes als erzählen.
Mhm.
Den Mut zu besitzen, dafür braucht man auch Selbstvertrauen, ist klar. Sich einzubringen. Etwas im wahrsten Sinne des Wortes von sich herauskommen zu lassen.
Preiszugeben auch ein bisschen was.
Eben,
ja.
Sich zu öffnen.
Ja.
Und da ist zum Beispiel auch also die Körpersprache eben eine ganz wichtige Sache. So wie ich mich hinstelle, ob ich jetzt meine Schultern nach unten ziehe, nach innen ziehe,
ja,
oder ob ich sie öffne, das alles sind Signale, die das Gegenüber aufnimmt.
Mhm.
Und zwar unbewusst aufnimmt. Also wir sehen das und unser Gehirn verarbeitet das automatisch. Wir denken nicht drüber nach, aha, der steht so da und macht das, sondern es ist also ganz automatisch. Öffnet sich der jetzt? Sagt er die Wahrheit?
Ist der authentisch oder nicht?
Richtig,
spielt
genau
eine Rolle? Ja.
Ja.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, das Storytelling Festival findet von 23. Mai bis 2. Juli 2023 statt. Sind Sie auch irgendwann einmal dabei, live?
Jeden Abend.
Jeden Abend. Wurscht, ob
ja,
in der Steiermark oder bei uns
ja,
in Bad Schönau.
Ja,
gibt's
na,
ja
klar,
auch etwas?
Natürlich. Ich habe das Festival ja mit diesem Jahr abgegeben an meine Tochter. Die hat das jetzt komplett übernommen. Sie ist schon seit 9 Jahren die Intendantin, aber hat das jetzt auch als Geschäftsführerin und auch als Besitzerin der veranstaltenden GmbH, die ich eben gerade übergeben habe, das hat sie jetzt alles übernommen und ich bin also seit heuer wirklich nur mehr Erzähler. Also ich habe damit nichts
schön
mehr zu tun,
ja,
was herrlich ist nach
zurück
35 Jahren. Und habe jetzt wieder mehr Zeit. Ich habe natürlich mich nie jetzt hundertprozentig eingebracht in das Festival. Ich habe nicht das Programm gemacht, ich habe die Erzähler ausgesucht. Das habe ich schon gemacht. Aber ich habe die Administration lag eben in den Händen meines kleinen Unternehmens,
ja,
die das Ganze eben gemacht haben. Aber davon habe ich mich jetzt zurückgezogen, um mich wieder mehr auf das Ursprüngliche, nämlich das Schreiben und im nächsten Schritt das Erzählen dessen, was ich geschrieben habe, mich zu konzentrieren.
Genau, da gibt es ja auch ein aktuelles Buch, Der Augenblick der Kinder, wo sie eigentlich fiktive Geschichten erzählen. Und ein Foto ist einfach von einem Kind da und sie erzählen dazu, was das wahrscheinlich gefühlt hat oder was es erlebt hat. Habe ich das so richtig verstanden?
was ich gefühlt habe und was ich erlebt habe beim Anblick des Fotos.
Genau, genau.
Genau. Ja, das ist eine wirklich sehr aufregende und sehr außergewöhnliche Arbeit gewesen. Es gibt, soweit ich weiß, gibt es nichts Vergleichbares in der Literatur, nämlich dass man ein Foto, das sind alles in 25 Fotos, von 25 Kindern und Jugendlichen aus 20 Ländern, von 17 Fotografen aus 10 Ländern, das sind alles renommierte Fotografen, die ich übers Internet gesucht und gefunden habe.
Klingt nach sehr viel Arbeit auch bis zur Entstehung.
Das war, ja, mehr als 2 Jahre habe ich an dem Buch gearbeitet. Und die Idee war, die für mich auch jetzt immer noch, nachdem das Buch schon fertig ist, immer noch faszinierende Idee, ich nehme ein Foto, das einen Augenblick darstellt, der unwiederbringlich ist, der auch unauslöschlich ist für alle Zeiten, und versuche, alle Dimensionen herauszufinden, die sich vorher oder nachher abgespielt haben. Und das ist vergleichbar auch mit unserem Leben, wenn wir durch die Gegend rennen in unserem Alltag. Wir begegnen Menschen, wir nehmen sie wahr oder auch nicht. Wir haben vielleicht, wir tauschen ein paar Sätze aus und damit ist die ganze Sache vorbei. Und ich habe versucht, mich von diesem Foto inspirieren zu lassen, wie könnte der Alltag dieses Kindes, dieses Jugendlichen ausschauen? Was könnte er erlebt haben? Und ich habe ihm eine fiktive Geschichte geschrieben, die aber, und das hat mich so fasziniert, dadurch, dass ich ihm sie geschrieben habe, einem realen Menschen, der ist ja da, diesen Menschen gibt es, der lebt, der atmet, der schreit, der weint, der tut, der isst und trinkt und atmet. Dem habe ich jetzt eine Geschichte geschrieben. Und es ist auch seine Geschichte geworden, obwohl sie fiktiv ist. Das heißt, würde ich mich auf den Weg machen, diese Kinder und Jugendliche zu finden, vielleicht das gelingt es mir, wenn ich 100.000 Bücher von dem verkaufe, dann kann ich es mir vielleicht leisten, mich auf den Weg zu machen und die zu finden.
Ja.
Dann würde ich sie ihm erzählen oder ihm diese Geschichte eben sozusagen überreichen und sagen, schau mal, das ist eben deine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, nachdem ich dich gesehen habe. So bist du für mich.
Ja.
Und manche würden in Tränen ausbrechen, weil sie sagen, hey, bitte spinnt der. Andere würden mich verklagen, weil sie sagen, damit will ich nichts zu tun haben mit der Geschichte. Vielleicht gibt es auch welche drunter, die sagen, hey, das ist ja unglaublich. Wie konntest du 5000 Kilometer entfernt, du hast mich noch nie persönlich kennengelernt, wie konntest du so tief in mich eindringen? Und das ist eben, glaube ich, ein ganz wichtiger und wesentlicher Teil meiner Arbeit als Märchendichter, dass das Märchen eben genau diese Möglichkeit schafft, die anderen Dimensionen des Lebens zu erfassen. Andere Dimensionen, die wir mit unseren Sinnen eben nicht begreifen können, aber die aber da sind.
Für mich sind Sie jetzt schon so beim Kennenlernen und auch, was ich über Sie gelesen habe, schon ein sehr intuitiver, empathischer Mensch und Sie können eben zuhören. Und da haben Sie schon ein großes Fundament, ne?
Klar, ich habe es ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, nur der kann was erzählen, der vorher zuhört.
Ja. Aber erzählen mir nicht alle jeden Tag eine Geschichte, was uns geärgert hat, was uns erfreut hat, ja, wo wir begeistert waren.
Klar, was wir tun auf der Bühne, was ich tue auf der Bühne, ist nichts anderes als ein Spiegelbild dessen, was jeder Mensch jeden Tag und immer zu in seinem Alltag tut. Aber da kommen wir eben genau wieder zu diesem Punkt. Wir sind eine sprechende Gesellschaft geworden. Wir haben eine Gesellschaft, in der glaubt, jeder hat was zu sagen. Bestes Beispiel Social Medias. Jeder ist plötzlich ein kleiner Held. Jeder ist plötzlich ein kleiner Kritiker. Jeder ist plötzlich der beste Fußballtrainer. Jeder ist plötzlich der große Moralapostel. Und hat auch das Format dazu bekommen, jetzt plötzlich in die Öffentlichkeit zu treten. Also ich habe selbst schon 3 Shitstorms erleben müssen. Ich wünsche das niemandem. Das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Wo aus dem Nichts plötzlich 1-2 Leute etwas, ein Haar finden, das nicht einmal wirklich in der Suppe war. Aber sie sagen, da war ein Haar in der Suppe und das über Social Media verbreiten und du hast binnen Stunden hast du 10.000 Menschen, die dich rauf und runter heißen in einer Form, wie du dir es nicht mal vorstellen hast können, dass dich so jemand nennen kann. Und du kannst es nicht mehr aufhalten.
Und wie also, haben Sie dann gegengesteuert?
Naja, beim ersten Mal natürlich, indem man noch versucht zu erklären, was völlig sinnlos ist, weil da wirkt keine Ratio mehr. Also alle rationalen Erklärungen
prallen ab. Also Ignoration ist besser wahrscheinlich.
Prallen völlig ab. Also man muss das Ganze ignorieren und ich weiß nicht, das Wort ist aussitzen, was ich hasse. Aber eben so war es. Das dauerte zwei, drei Tage und dann ist es halt vorbei. Ja, aber dann interessiert es niemanden, dann haben sich die Leute abreagiert, die paar. Und dann kommen viele vielleicht auch drauf, hey, der Moment, da kann was nicht gestimmt haben, ja, und dann erübrigt sich eh alles. Mhm. Aber so ist es in unserem Alltag. Wir plappern die ganze Zeit also irgendetwas und es interessiert uns eigentlich gar nicht, ob da jemand zuhört. Weil das ist ja das Nächste. Nicht das Zuhören ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Verstehen. Da ist noch einmal was dazwischen gesetzt. Zuhören allein reicht ja noch nicht. Das heißt, wenn Sie mir zuhören, reicht es ja noch nicht, sondern Sie müssen das, was ich sage, auch im wahrsten Sinne des Wortes verstehen. Und da ist eben noch einmal ein Schritt notwendig, dass das Zuhören ja auch so schwierig und kompliziert macht. Drum ist es ja auch insgesamt für unsere Gesellschaft so schwierig geworden, weil ich eben auch bereit sein muss als Zuhörender, muss ich ja ganz aktiv sein und muss bereit sein, das zu verarbeiten. Das heißt, das Zuhören ist der eine Prozess, das in mein Gehirn zu lassen. Aber da ist noch ein Prozess,
dieses Sickern lassen,
den, ne? Zu dem ich mich ja auch bereit erklären muss. Aber ganz klar, wenn ich jetzt in meinen 18 Stunden, wo ich also bewusst lebe, wach bin, wenn ich von diesen 18 Stunden, 16 Stunden nur Schwachsinn höre, ist es klar, dass ich diesen Prozess in meinem Gehirn nicht mehr so leichtfertig in Gang setzt, mich mit dem auseinanderzusetzen.
Und da sind
wir halt wieder bei Social Media, wenn natürlich, also eben gerade Jugendliche betrifft das, wenn die halt 8, 9, 10 Stunden am Tag auf ihrem Handy sind und dort über Facebook, Instagram, TikTok, bla 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 Informationen bekommen, ständig, und zwar die dümmsten, oberflächlichsten, gar nichts, es ist kein Inhalt. Ja, also das Furchtbarste für mich ist, wenn ich mir die Influencer anschaue, die ein Millionenpublikum versorgen, was die von sich geben, dann ist klar, dass die Rezipienten, nämlich die das aufnehmen, das auch nur an der Oberfläche lassen, weil die würden verrückt werden. Mhm. Also ich bin ja zum Glück komplett Social Media resistent. Also ich habe weder Facebook noch, also gar nichts.
Ja, man findet sie halt auf YouTube.
Ich schaue es mir das überhaupt nicht. Also ich gehe auch nie drauf. Ich meine, ich habe nicht einen Facebook-Account, ich habe einen Instagram-Account, das macht mein Büro. Ich weiß nicht, was die machen. wenn ich meine Frau, erzählt man das manchmal, weil die ist...
Ja, affiner oder so, ne?
Die ist also sehr affin. Aber ich habe mich ganz bewusst vor Jahren schon da komplett rausgenommen. Mhm. So wie ich seit mindestens 10 Jahren keine Tageszeitung mehr lese. Und ich schaue mir keine Nachrichten an, ich habe auch keinen Fernseher zu Hause. Und viele schauen mich da mit großen Augen und sagen, ja, bitte Moment, wir leben in der Informationsgesellschaft, wie kommt es zu den Informationen? Ich sage, 99% der Informationen, die über die Medien kommen, sind nicht relevant. Sind für mein Leben, das hier und jetzt stattfindet, nicht relevant. Mhm. Das eine Prozent, das kommt sowieso zu mir. Dann kommt es vielleicht mit 2 Stunden Verspätung. So what?
Ja.
Ob der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ob ich das jetzt in real time auf mein Handy bekomme oder ob ich das 5 Stunden später erfahre. Was hat es mit meinem Leben zu tun? Was hat es mit meiner Empathie zu tun? Diesen Menschen gar nichts. Mhm. Gar nichts. Das Einzige, was der sehr positive Aspekt ist, ich selber habe mich damit nicht belastet, um jetzt wieder dafür offen zu sein, für den Allernächsten, der zu mir kommt und wirklich was haben will, wo ich eingreifen kann, wo ich was wirklich geben kann. Das heißt, ich kann bei keinem Bettler auf der Straße vorbeigehen, ohne dass ich ihm was gebe. Hm. Und damit will ich mich beschäftigen. Ich will mich nicht damit beschäftigen, ob jetzt in Amerika wieder jemand erschossen worden ist. Ja, es ist schrecklich.
Ja, natürlich. Ja,
und ich verspüre, da ist wirklich eine Wut in mir, wenn ich es dann höre, aber nur ob ich das jetzt erfahre oder am Tag später, hat keine Relevanz. Es nimmt mir aber, glaube ich, sehr, sehr viel, diese überbordende Informationsflut nimmt mir aber sehr viel von meiner Spontanität. Mhm. Weil eben, so wie ich gesagt habe, ich muss diese Informationen in meinem Kopf blockieren, weil sonst würde ich verrückt werden.
Ja.
Und das Aufnehmen, also das Zuhören ist das eine, oder eben das Lesen, das ist dann gleich, Jetzt kommt der Prozess der Verarbeitung. Das ist eben eigentlich der wichtigste Prozess. Und dann kommt das Ziel, und das Ziel ist das Verstehen, dass ich eben verstehe, was ist da gerade passiert, was habe ich da gerade gehört. Mhm. Denn nur dann, und das gilt auch für Unternehmen, wenn das Unternehmen einen Slogan rausgibt, eine Geschichte erzählen will, dann bringt es nur etwas, wenn am Ende der Rezipient dasteht und sagt, okay, das, was mir jetzt dieses Unternehmer gesagt hat, habe ich wirklich verstanden, das kapiere ich.
Aber ist das Verstehen nicht auch im Bauchgefühl? Also ist das nicht eher, was der Kopf jetzt in erster Linie natürlich aufnimmt, aber das Herz, wenn man so kitschig das sagen will, dann, der Bauch, das entscheidet dann?
Ja klar, das ist eben genau dieser Teil der Verarbeitung. Also die Verarbeitung findet ja nicht nur mit der Ratio, nicht nur mit unserer Erfahrung statt, mit unserem Geist statt, sondern eben genau in diesem Prozess erfolgt die Vermischung zwischen der Emotion, zwischen meinem, meinem Herzen, meiner Empathie und dem, was ich da gerade jetzt, was mir meine Sinne jetzt ganz bildhaft, ganz klar rational geliefert haben. Das andere ist ja nicht greifbar, das ist nur eben fühlbar und spürbar und das läuft unter Intuition.
Und weil Sie das so schön vorher gesagt haben, dass Sie die Bad News gar nicht auf Ihre Festplatte lassen sozusagen, kann ich Ihnen sagen, die Sie uns nur hören, es steht ein sehr entspannter Mann vis-à-vis von mir, der noch immer sehr gut aussieht für sein Alter und braun gebrannt ist, weil Sie haben ja auch das Glück, ein Haus am Meer zu haben und da viel zu schreiben. Wenn Sie jetzt dann auf der Bühne sind, haben Sie vielleicht noch einen allerletzten Tipp für jene, die unter Lampenfieber leiden. Wie kriegt man das in den Griff? Was tut man da?
Naja, also ich kann wieder nur von mir selber sprechen. Ich habe nie meinen Real Lampenfieber gehabt. Mhm. Und ich habe die unglaublichsten Auftritte hinter mir gehabt, wo wahrscheinlich jeder andere wahrscheinlich gestorben wäre, bevor er darauf gegangen ist. Jetzt im positiven und im negativen Sinn. Und das ist ganz einfach, weil ich auf die Bühne gehe und immer ich selber bin. In dem Augenblick, wo ich meine, jemanden anderen spielen zu müssen, wo ich etwas sage, was nicht wirklich ich bin, wo ich etwas vertrete, wofür ich eigentlich nicht stehe, in dem Augenblick, glaube ich, ist Lampenfieber da. In dem Augenblick werden, glaube ich, Leute nervös und wissen nicht, was sie tun sollen. Denn auch viele erklären da so Lampenfieber, ich weiß nicht, wie ich da ankomme und ich weiß nicht, wie das Publikum reagiert. Aber eben nach all dem, was ich eben vorhin gesagt habe, ich komme raus und nicht ich setze mich in dieser Sekunde ins Zentrum. Die Leute glauben, ich bin im Mittelpunkt. Mhm. Aber ich muss ihnen sofort vermitteln und da schafft man halt nur, ich glaube, dass es da nicht wirklich jetzt einen Tipp gibt, weil ein Tipp wäre wieder nur einen Mechanismus, den sich die Leute überstülpen wie ein Kostüm, sondern das muss man in sich spüren. Ich gehe da raus und will denen was sagen. Nicht ich will mir was sagen. Nicht ich will die große Botschaft jetzt da rüberbringen, sondern ich bin da, um das Gegenüber in den Himmel zu heben.
Alexander Göbel hat mir mal im Interview gesagt, das Phantom der Oper hat er ja gespielt in den 80ern, dass das Lampenfieber bei ihm deshalb so stark war, weil er immer die Angst hatte, nicht gut genug zu sein.
Ja, eben geht genauso wie gerade gesagt. Also das heißt, es ist immer, wie komme ich da drüben an? Mhm. Nur das ist nicht relevant. Das ist nur dann relevant, wenn ich mich in das Zentrum stelle. Mhm. Weil wenn ich im Zentrum bin, bin ich sozusagen angreifbar. Ja. Also ich bin da und jetzt schießt eure Pfeile auf mich. Nur wenn ich rausgehe und ich drehe sofort um und versuche zu vermitteln, ich bin klein und bescheiden, unbedeutend, ich weiß eigentlich überhaupt nichts. Also alles, was ich tun kann, das ist auch so ein Satz, den ich mir sage, ich habe nichts zu lehren, ich kann mich nur erinnern.
Mhm. Ja. Schöner Satz.
Das ist also immer das, was ich, wenn ich einen Workshop mache, wenn ich meine Seminare oder Vorträge mache, es ist nichts Neues, was ich sage. Auch jetzt, diese halbe Stunde, wo wir jetzt also geredet haben, es ist nichts Neues.
Ja, man kann ja das Rad immer neu erfinden eigentlich.
Was was ich aussehe im Alltag. Und das, was ich tun kann, ist die Menschen daran erinnern, mit dem, was ich sage. Aber das bedeutet eben auch, dass sie selber diese Sachen aus sich herauslassen und dann ist es nicht auch viel einfacher, das umzusetzen, als wenn jemand kommt und das lehrt. Das ist aber wiederum, auch das ist so, wir sind eine Gesellschaft der Seminare und der Workshops, wo selbst Mütter meinen, Stillkurse absolvieren zu müssen, weil sie meinen, Sie, ich kann nicht mehr stillen.
Ja, von Natur aus.
Das ist einfach absurd. Mhm. Aber ich bringe das Beispiel, weil daran zeigt sich, dass die Menschen einfach so wenig Selbstvertrauen haben in das, was sie tun. Das bedeutet, so wenig Selbstvertrauen haben in ihre Intuition. So wenig Selbstvertrauen haben in ihre inneren Kräfte, in ihre Fantasie, in ihre Kreativität, die jeder Mensch, es gibt niemanden, der keine Fantasie hat. Also selbst, auch das ist ein Beispiel, das ich mir da bringe, also ein Maurer wird halt nur den Ziegel gerade hinlegen, wenn er nicht bereit ist mit seiner Fantasie oder eben auch der Maurer seine Fantasie spielen zu lassen und dann kommt und sagt, Moment, aber ist eigentlich scheiter, wenn wir das ein bisschen so machen, weil dann kriegt das Ganze eine Biegung und das schaut vielleicht schöner und schaut vielleicht besser aus. Ich habe das immer wieder erlebt. Wir leben in der Südsteiermark in einem alten Gebäude und ich habe das immer wieder erlebt, dass ich Leute da gehabt habe. Und wenn ich sie motiviere dazu, wenn ich sage, mach mir die Mauer gerade hinauf, ein Meter, dann klar, dann macht er das. Wenn ich aber ihm vermittle, du, ich höre auf dich, du bist der Meister, du weißt, wie das geht, könnte man das vielleicht auch anders machen, dann war in 90% der Fällen ist es wie ein Schalter umgelegt im Kopf von dem Menschen und der kam sofort mit Ideen daher.
Ja, ist klar, ja extrem,
das ist jetzt seine
auch,
Erfahrung.
Ja, ihm das zuzutrauen.
Klar,
ja,
klar.
Ja. Es ist extrem spannend, Ihnen zuzuhören. Sie sind ein toller Erzähler. Vielen, vielen Dank, Volker Tegetthoff, dass Sie bei mir waren und ich wünsche Ihnen noch alles, alles Liebe. Gibt es noch irgendeine Zukunftsversion für Sie, wo Sie sagen, das ist, wenn ich an die Zukunft denke, das Schönste, was ich mir noch wünsche?
Ja, dass die Menschen sich wieder auf das besinnen, was Kindheit eigentlich bedeutet. Auch das ist eines der Ausgangspunkt meines Buches gewesen, also der Augenblick der Kinder, weil es heißt auch der Augenblick der Kinder, dass ich sage, ja, jetzt ist der Augenblick der Kinder. Und darauf müssen wir uns besinnen, nämlich was Kindheit bedeutet, Offenheit, Naivität. Naivität bedeutet, ich lasse mir einfach Spielräume offen und ich glaube das, was ich tue. Und nicht so wie der Erwachsene, der immer nur nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung geht. Ich tue das, weil ich mir das und das erwarte. Und ich glaube, dass unsere Welt im Moment so ausschaut, wie sie ausschaut, weil wir auf der einen Seite durch das Patriarchat in eine völlig falsche Richtung gerannt sind die letzten 5000 Jahre und zum anderen natürlich, weil wir uns so sehr beeinflussen lassen von äußeren Einflüssen, anstatt auf uns selber zu hören.
Ja.
Das, ich glaube, das, was wir am meisten von Kindern lernen könnten. Und ich wünsche mir, dass wir uns darauf besinnen, was Kindheit bedeutet, als Erwachsene und vor allem, dass wir Kindern für die Zukunft, wäre das nicht ganz wichtig, Kinder sein lassen und nicht ihnen mehr und mehr ihre Kindheit nehmen, was wir gerade wieder im extremen Maße tun.
Gendert eigentlich ein Märchenerzähler?
Wenn sinnvoll ist, ja. Ja, ich finde es ganz wichtig. Ich finde es also ganz enorm wichtig, dass wir da auch ein neues Bewusstsein schaffen, weil das einfach eben durch das Patriarchat eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass wir halt alles vermännlichen. Und es ist ganz wichtig, ich finde es nur vollkommen falsch, bestehende alte Märchen umzuschreiben.
Ja.
Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Denn richtig wäre es, es so zu belassen und das als Kommunikation Möglichkeit zu nehmen, mit dem Kind darüber zu reden, hör mal zu, so war es, so ist es aber eigentlich nicht richtig, sondern wir müssen das so machen. Ja. Und man kann die Geschichte nicht umschreiben.
Ja.
Das war die Geschichte, Punkt aus. Und wenn wir es jetzt besser und anders machen, dann ist es ein großer Fortschritt. Und darauf sollten wir bestehen, dass es immer ein Fortschritt ist und darüber sprechen. Aber nicht einfach nur die alten Sachen umschreiben, weil das hieße, das auszuradieren. Und das wäre nicht richtig.
Mhm. Vielen lieben Dank nochmal fürs
Kommen.
Dankeschön.
Sehr gerne.